Getroffen durch einen schweren Autounfall mitten aus unserer Gemeinde heraus am letzten Sonntag ist Familie Lemle frontal von einem Auto getroffen worden. Frau Lemle hat ja am letzten Sonntag noch Kindergottesdienst gehalten und Herr Lemle war in unserer Gebetsgemeinschaft vor dem Gottesdienst. Frau Lemle ist heute Nacht in die Ewigkeit heimgerufen worden. Wir wollen nun miteinander singen vom Lied 304, alle vier Verse. Es jammere, wer nicht glaubt. Wir hörten am letzten Sonntag im Predigttext, wenn nur Christus verherrlicht werde an unserem Leibe, es sei durch Leben oder Tod. Es war am letzten Sonntag und heute heißt der Spruch dieser Woche, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ach, wir wollen unserem Leben viel mehr abgewinnen als nur dieses Vergehende und dieses Sterbende. Und darum fallen wir auf so viel Glanz und Ehre und Ruhm und materielle Dinge herein. Und dabei trägt unser Leben doch nur aus, wenn du etwas daraus machst. Wenn es Samenkorn wird für dein Reich. Wir wollen dich heute bitten, dass wir dies neu verstehen über unserem Leben. Und über der begrenzten Zeit unseres Lebens. Wir wollen dir danken, dass du uns diesen Tag schenkst, dass du uns erhalten hast bis zu dieser Stunde, aber vergib uns auch, wo wir die Zeit unseres Lebens vergeuden, wo wir vergessen haben, dass wir dafür gesetzt sind, dass wir Frucht bringen für dich und dein Reich. Herr, gebrauche dazu jetzt auch diesen Gottesdienst, dass du mit jedem von uns reden kannst. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, bist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind, und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Amen. Wir haben einen neuen Chor. Wir freuen uns, dass sich das so ergeben hat. Man sagt, dass in der Frühzeit der Entstehung unserer Kirche hier einmal der Hymnus gesungen habe. Und dann hätte er gesagt, hier singen nie mehr, die Akustik sei so schlecht. Wir freuen uns jetzt, dass wir einen neuen Chor haben, der es dennoch riskiert, da noch einmal zu singen. Und dass wir jetzt zwei Singchöre in unserer Gemeinde haben. Um den Apostel Paulus her gab es schwere Auseinandersetzungen. Wir wissen besonders von der Gemeindegründung in Ephesus, wie hier zugleich als eine Gemeinde entstand der Widersacher, der Teufel, ungeheuer viel getan hat, um diese Gemeinde wieder auszulöschen. Und Paulus hat an diese Gemeinde in Ephesus geschrieben. Wir lesen Epheser 6, Vers 10 bis 20. Schließlich seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Beherrschern dieser finsteren Welt, mit den bösen Geistern zwischen Himmel und Erde. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet mit Wahrheit und gerüstet mit dem Panzer der Gerechtigkeit und tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Damit meint Paulus, dass man ja nicht jetzt auf Tauchstation gehen soll oder sich einigelt, dann erst recht verkündigen. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Und betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dabei mit aller Ausdauer. Bittet für alle Heiligen und auch für mich, damit mir das rechte Wort gegeben wird, wenn ich rede und ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündigen kann, als dessen Bote ich in Ketten liege. Bittet, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Nun singen wir miteinander, zieh an die Macht, du Arm des Herrn, 223, die Verse 1 bis 3. Dass wir mit unserem Leben so streiten sollen, gerade als solche, die Jesus glauben, das hängt ganz eng mit unserem Predigtthema heute zusammen. Im Rahmen unserer Reihe über das missionarische Jahr sprechen wir heute über unvermeidliche Auseinandersetzungen. Und ich habe nur einen Vers als Predigtext, 1. Korinther 16, Vers 9. Mir hat sich eine Tür zu reichem Wirken aufgetan. Oder wie es vorher hieß, mir ist eine Tür aufgetan, die viel Frucht wirkt, aber auch viele Widersacher sind da. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, die Zeiten haben sich geändert. Jahrhundertelang gehörte es zum guten Ton von anständigen Bürgern in Westeuropa, dass er Christ ist. Wenn einer sich vom christlichen Glauben da losgesagt hat, da fiel er auf wie ein roter Hund. Aber heute, wenn Sie heute bewusst bekennend ihren Glauben an Jesus leben, dann werden sie entdecken, wie ihnen Wind ins Gesicht bläst. Manchmal wird es sogar ein Orkan sein. Machen Sie nur einmal einen Test. Sprechen Sie das draußen, wo Sie leben, freimütig und offen aus und sagen Sie, ich liebe vor allem anderen den, der am Kreuz für mich starb. Wenn Sie mitleidige Blicke bekommen, wird das noch das Höflichste sein, was Ihnen widerfährt. Und da spüren Sie etwas von der Feindschaft. Bekennen Sie das doch draußen, sagen Sie das offen. Ich weiß, dass das Wort Gottes wahr ist und nicht trügen kann. Dann werden andere sich rumdrehen, von denen Sie meinten, sie stünden Ihnen vielleicht noch sehr nah, die sagen, bist du so rückständig? Oder sagen, hast du noch nichts von Wissenschaft gehört? Oder bist du dumm? Oder das kann gehen, wie es will. Sie werden mit den Achseln zucken, sie werden lächeln. Wenn wir missionarisches Jahr haben und von Evangelisation reden, so wollen wir auch davon wissen, dass es um viel, viel mehr jetzt nur geht, als um ein Reden drüber. In diese feindliche Umwelt, in die wir hineingestellt sind, dort wollen wir Menschen zu Jesus führen. Das ist ein waghalsiges und kühnes Unternehmen. Das ist sicher vielen gar nicht bekannt. Wir wollen nicht bloß standhalten gegen diese Mauer des Widerspruchs und des Unglaubens und der Gleichgültigkeit heute, sondern wir wollen hineingehen und sagen, wir wollen viele zu Jesus führen und unter seine Herrschaft bringen. Ob Sie da mitmachen, ob Sie da dabei sind, dann gibt es unvermeidliche Auseinandersetzungen. Davon sprechen wir heute. Und meine erste Begründung, warum die Auseinandersetzungen unvermeidlich sind, ist, die Türe ist verschlossen. Ich muss doch noch einmal einsetzen, da wo ich begonnen habe. Vielleicht denkt einer, ich lulle Sie wo ein und ich trage da ein bisschen dick auf. Sie werden ja mit Recht fragen, ist das wirklich bei uns so, dass man heute als Christ so viel Widerstand hat? Würde bei uns nicht das gleiche Ergebnis sein wie neulich in der Schweiz, wo diese Volksumfrage war, ob Kirche und Staat noch weiter voneinander gedrängt werden sollen? Ich glaube, 71% der Menschen haben sich für die Beibehaltung, die enge Verklammerung von Kirche und Staat ausgesprochen. Ich denke, unser Volk will christlich sein. Aber wer ein wenig die Schweizer Verhältnisse kennt, Sie wissen genau, wie in der Schweiz, wie bei uns, ja im praktischen Leben das Wort Gottes kaum eine Rolle spielt. Wenn es darum geht, dass man christliche Gedanken verbreitet, werden Sie viel Unterstützung finden, Sie werden Anerkennung finden. Wenn Sie einen Infostand auf der Königstraße aufbauen und über die evangelische Kirche in Württemberg informieren, da freuen sich die Leute, wenn Sie das tun. Und da können Sie Prospekte verteilen, da wird's gar keinen Widerstand geben. Wenn Sie Public Relations machen, das wird gelingen. Wenn Sie sich verstehen als Kundenwerbung im Gemeindedienst, wenn Sie einen Brief austragen und sagen, ich komme von der Hofacher Kirche, dann geht's Ihnen wie mir, wir werden überraschend freundlich aufgenommen. Wir werden gelobt, das ist mal nett, dass Sie nach uns schauen. Aber wenn Sie zu Menschen davon reden, es gibt kein anderes Heil als allein der Name Jesus, dann werden Sie im mildesten Fall auf Unverständnis stoßen. Wenn Sie davon sprechen und sagen, Sie müssen es wissen für Ihr Leben, dass Jesus für Ihre Schuld am Kreuz gestorben ist. Sehen Sie, wo die Ablehnung beginnt? Wenn Sie wirklich evangelisieren, dann beginnt der große Widerstand und die Ablehnung. Nun passiert es bei denen, die zum ersten Mal im evangelistischen Dienst unterwegs sind, die mitarbeiten bei Hausbesuchen oder bei Gesprächen, dass sie auf einmal solch eine Ablehnung spüren. Und dann kommen sie zurück und sagen sie, ich kann das nicht. Ich mach das nimmer, denn ich habe gemerkt, wenn ich den Mund aufmache, dann werde ich ausgelacht und da schlägt mir eine Welle von Ablehnung gegenüber. Ja, sagen Sie, haben Sie gemeint, Sie könnten das? Haben Sie gemeint, wenn Sie den Mund aufmachen, dann klappe das? Ich darf Ihnen sagen, dass das niemand kann, gar niemand. Das lässt sich auf keiner Universität und auf keiner Bibelschule erlernen und in keinem Kurs trainieren. Die Türen für das Evangelium von Jesus sind verschlossen zu allen Zeiten. Und nicht, dass Sie denken, das liege nur an der Sprache, das seien nur schwierige Begriffe, die die Menschen nicht verstehen könnten. Oder das sei eben schlecht auszudrücken. Erinnern Sie sich doch bitte an den einen Missionar vor allen anderen Missionaren, das war Jesus selbst. Und wenn er gesprochen hat, sogar mit denen, die das Alte Testament inwendig und auswendig kannten, da war eine Decke vor ihren Augen. Sie konnten das nicht verstehen. Die Tür war verschlossen. Jesus hat doch viel gütiger, viel liebensvoller, als wir reden können. Bei uns mag bei der Ablehnung immer noch etwas menschliche Ungeschicklichkeit mitspielen. Das tut uns ja leid, dass wir die Menschen nicht richtig ansprechen. Aber Jesus, der konnte es doch. Und da sehen wir, dass die Türe zum Glauben verschlossen ist. Wie hat sich Jesus Mühe gegeben? Er hat eine ganze Nacht mit dem Nikodemus gesprochen und hat ihm sagen müssen, deine Augen sind blind, um das wirklich sehen zu können, was da geschieht. Er hat einen Judas lange bei sich in der Nachfolge gehabt und ganz in seiner Nähe. Und am Ende hat er das Brot noch einmal in die Schüssel getaucht und hat dem Judas gesagt, Judas, für dich. Und Judas ging hinaus und hasste Jesus. Ich möchte Sie vor allen Illusionen im missionarischen, evangelistischen Dienst bewahren. Ich meine, dass wir das heute oft verschweigen. Dass wir sagen, komm, mach mit, das gibt schöne Erlebnisse. Das gibt zuerst ein ganz frustrierendes Erlebnis, weil die Türe verschlossen und verriegelt ist. Es sind Barrikaden, gegen die Sie nicht angehen können. Es ist gar nicht möglich, einem Menschen das Evangelium zu sagen. Und jetzt weichen Sie doch bitte nicht auf Randthemen aus. Diskutieren Sie doch nicht bitte über irgendwelche Zweifelsfragen an der Bibel. Das sind doch nur Ablenkungsmanöver. Diskutieren Sie doch nicht über denen und jenen Christen, der irgendwo einem ein Ärgernis war. Wissen Sie es, die Ablehnung liegt allein an Jesus. Jesus hat es selbst seinen Jüngern gesagt, sie hasst mich, die Welt hasst mich, sie hasst mich. Der Name Jesu und sein Werk kann nicht ertragen werden. Und das, was eben Paulus noch einmal dieser Gemeinde in Ephesus da wiederholt ans Herz gelegt hat, mein doch bitte nicht, das wäre nur so eine Sache, wo man ein paar Prospektchen drucken muss, wenn man Mission macht, dass man ein paar Dinge in Briefkasten steckt oder dass man die Glocken läuten lässt und das wäre Mission. Mission ist doch was völlig anderes. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wenn wir kämpfen müssten, wie gestern die Fußballvereine auf dem Rasenplatz, die kämpfen bis zur Erschöpfung. Der Paulus sagt nicht mal so, das wäre noch zu einfach. Wir müssen mit den Fürsten und Gewaltigen dieser Welt kämpfen, mit den Mächten, die zwischen Himmel und Erde sind. Da gibt es unheimliche Finsternismächte, die gegen uns anstehen und die gegen uns kämpfen. Jetzt ist es wichtig im evangelistischen Dienst, dass sie nie gegen Menschen kämpfen. Wo ihnen einer ablehnend entgegenspricht oder entgegenredet, denken sie immer dran, er ist es eigentlich gar nicht, sondern hinter ihm steht die Großmacht der gottfeindlichen Lügenmächte. Und ein Mensch ist nur gefangen und gebunden und er kommt davon nicht los. Haben Sie es denn nicht selbst in Ihrem Leben lang genug erfahren, wie Sie mit Blindheit geschlagen waren? Oder wie Sie die Wege Gottes verlassen haben und dann irgendwo dahin gelebt sind, nur nach Ihrem Gutdünken? Sie wissen doch, wie das war. Das war doch weder rational überlegt noch gewollt. Das hat Jesus in den Gesprächen damals mit den frommen Menschen sogar seiner Zeit gesagt. Wisst ihr, dass ihr Sklaven der Sünde seid? Ihr seid hineingeknechtet in ein Hörigkeitsverhältnis. Ihr könnt euch ja gar nicht frei entscheiden. Und wir tun einen evangelistischen Dienst und wollen Menschen das Evangelium bezeugen und sind uns offen dessen nicht bewusst, da sind alle Türen verschlossen und verriegelt und ich komme da gar nicht durch und wenn ich noch so ein nettes Gesicht mache und wenn ich noch so gute Einleitungen verwende, verfallen Sie doch nicht dem Trugschluss, wenn ein anderer käme, der Prediger X oder Herr Y, der hat das neulich fertig gebracht, das sagt noch gar nichts, dass das jetzt gelingen würde und gelingen könnte. Ich möchte Sie nur fragen, hier an dieser ersten Stelle, gehören Sie mit Ihrem Leben ganz Jesus Christus? Ist er Ihr Herr? Das ist ja das Wichtige, wenn wir Evangelisation treiben, und das kreist doch alles. Bestimmt er unsere Gedanken, unsere Pläne und was wir tun? Und vertrauen Sie ihm völlig? Und hat er in Ihrem Leben diese Großmacht besiegt, die uns fortwährend knechtet? Die Großmacht des Bösen und der Sünde und der Dunkelheit und der Finsternis. Das ist Evangelisationsthema, und damit setzt eigentlich alles ein. Das sind in uns unheimliche Widerstände, wo Menschen sperren. Und wo die Macht der Finsternis sperrt, da öffnet Jesus. Es gibt einen schönen Vers von Zinzendorf.
Die Sache ist einmal ausgemacht.
Wo die Menschen sperren, da öffnet Jesus, dass es kracht, wohl uns des feinen Herrn. Und da machen wir jetzt weiter beim zweiten Punkt. Ganz still öffnet sich die Tür, ganz still. Die Tür ist verschlossen. Niemand kann die Türe öffnen. Niemand, kein Missionar, keiner hat irgendwelche Geheimkniffe. Nur der eine, der die Schlüssel hat, Jesus Christus, er hat einen Spezialschlüssel. Er macht es nicht so wie bei der Geiselbefreiung vor ein paar Tagen, wo diese Sondereinheit hinten so eine große Ladung Sprengstoff an der Türe hochgehen lässt und damit die Türe aufsprengt. Jesus macht das ganz, ganz leise, sodass man gar nichts davon hört. Auch wenn Zinzendorf sagt, er öffnet, dass es kracht. Er gibt eine offene Tür, hier und da. Je und dann. Warum tut das Jesus so spärlich? Ich denke immer, das ist meine Erklärung, die ich mit meinem laienhaften Gemüt mir zusammenreime. Jesus muss immer dafür sorgen, dass wir uns nichts drauf einbilden. Jesus kann das nur tun, wo es zu seiner Ehre allein geschieht. Da war zum Beispiel Paulus nach Philippi gekommen, der ersten Stadt in Europa, und er ging in die Synagoge und er schlug ihm eine Ablehnung unter seinen Fußgenossen entgegen, als er das Alte Testament erklärte. Und da war Paulus gar nicht verunsichert. Das ist ja das Schlimme in unserer Kirche, dass die Evangelisation zum Erliegen kommt, weil ein paar Widerstände da waren. Oder man sagt, das geht heute nimmer so. Haben Sie auch schon gehört? Man kann heute Jugend nimmer mit Bibel kommen, Evangelisation geht heute nimmer. Wann ging denn das? Wenn es zur Zeit Jesu nicht ging. Und dann ging Paulus hinaus an den Fluss, und da saßen ein paar Frauen. Und Sie können jetzt mit heruntergezogenen Mundwinkeln sagen, eben nur Frauen. Die haben das Reich Gottes gehalten. Da sind die ersten Zeugen der Auferstehung schon gewesen. Dort tat der Herr einer Frau das Herz auf, dass sie Acht hatte, was da geredet war. Der Herr tat das Herz auf, nicht Paulus. Und ob sie jetzt hören können oder nicht hören können, ob das an ihnen vorbeigeht, das ist ein Wirken Gottes, der allein den Spezialschlüssel hat, völlig verbarrikadierte Türen zu öffnen. Wenn Sie wissen wollen, wie in der Apostelgeschichte überhaupt Gemeinde entstanden ist, da steht immer da, der Herr tat hinzu. Der Herr war mit ihnen. Anders gab es überhaupt noch nie Frucht. Anders wurde noch nie ein Mensch vom Unglauben zum Glauben geführt. Wir finden in der Offenbarung, in den Sendschreiben, dieses große Wort von der Gemeinde von Philadelphia. Ich habe dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zuschließen. Ich will nur beten, Herr, gib uns hier in unserer Stadt eine offene Tür. Gib du uns eine Tür zu den Menschen, gib du's, dass jetzt Menschen hören können, zu den jungen Menschen unserer Stadt, tu du das Herz auf. Als Paulus von der ersten Missionsreise zurückkehrte, er war ja schwer angeschlagen, sie haben ihn gesteinigt unterwegs einmal und viel Widerspruch hat er erfahren. Paulus kommt überwältigt zurück und sagt den Gemeindegliedern von Antiochien, die ihn ausgesendet hatten, dass auch den Heiden eine Tür zum Glauben aufgetan worden wäre. Ein Wunder ist geschehen, ein paar sind gläubig geworden. Es ist uns doch nie verheißen, dass das Abendland christianisiert wird durch große Kirchenkörper und Kirchenorganisationen, sondern dass wir in dieser letztbetrübten Zeit ein paar in den Frieden Jesu führen dürfen. Dazu hat er uns gesandt, und das ist der Auftrag. Er bekennt sich auch heute noch zum schlichten Dienst seiner Boten, die nichts weiter können, als das nacherzählen, was sie erfahren haben. Da hat Paulus die Gemeinde einmal aufgefordert im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 3, betet für mich, dass mir die Tür zum Glauben aufgetan werde, das Geheimnis Christi zu sagen. Für die anderen ist es ein unbekanntes und unbegreifliches Wort, was wir reden. Die sagen, es ist ein Mythos oder ein Märchen oder etwas, was ich nicht begreifen kann. Bete doch, dass die Tür zum Glauben aufgetan werden könnte. Nun will ich mit Ihnen wieder zurückgehen in diese Gemeinde von Ephesus. Sie spielt nämlich gerade in dem Wort, das wir als Predigtext haben. Mir ist eine Tür aufgetan, die viel Frucht wirkt. Eine ganz entscheidende Rolle. Paulus hat diesen Brief, diesen ersten Korintherbrief, ziemlich sicher in Ephesus geschrieben. In jener Stadt Ephesus, wo ja diese Schriftlesung wieder hinpasst, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Von Anfang an stand die Gemeinde in einem großen Abwehrkampf, in einer Abwehrschlacht. Und ich gehe sicher hier recht, auch mit wichtigen Auslegern, die sagen, da war wahrscheinlich noch nicht einmal diese große Kundgebung für die Diana passiert. Das war ein schrecklicher Astarte-Kult. Ersparen Sie mir's, dass ich Ihnen sage, um was es sich dort gehandelt hat. Eine abscheuliche Religion mit diesen kleinen, scheußlichen Figuren, die sie verkauft haben. Und da drin in Ephesus gab's eine Gemeinde und Menschen kamen zu Jesus. Das war eine Macht. Die haben nicht demonstriert und nicht revolutioniert, sondern sie haben das Evangelium von Jesus ausgeteilt. Und der Herr tat doch die Herzen auf und Menschen wurden gläubig. Und der ganze Zauber kam in der Stadt zum Erliegen. Sie nahmen ihre Zaubereibücher und verbrannten sie und wollten sich lossagen. Das Evangelium wurde mächtig und stark. Das haben wir doch so oft erlebt in Zeiten der Erweckung, des Aufbruchs, dass das weiterging, so wie bisher das Böse und das Sündige einen um den anderen angesteckt hat, so wie in unseren Tagen die Gottlosigkeit lawinenartig vorwärts geht. So geht plötzlich lawinenartig die Kunde von Jesus durch die Menschen und Menschen bekehren sich, weil der Herr ganz still die Türen öffnet. Und darum ist es so wichtig, dass wir im missionarischen Jahr Bescheid wissen, wie das so geht. Einfach weitersagen, was Jesus an uns getan hat. Wir wollen unerschrocken sagen, was unser Herz in Jesus fand. Ich geniere mich am Evangelium von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die Menschen selig macht und rettet, die heute noch Menschen herumholt und zum Bekenntnis zu Jesus führt und zu einem neuen Leben bringt. Heute werden Menschen frei von Abhängigkeit und Bindungen. Nicht durch gelehrte Worte, nicht durch irgendwelche Kniffe, die man anwenden kann, sondern durch Jesus, der die Zugänge zu den Menschenherzen hat. Und jetzt noch das Letzte. Dann ist die Hölle los. Ich sagte, die Tür ist verschlossen. Zweitens, ganz still öffnet sich die Tür. Drittens, jetzt haben wir so auseinandergenommen, was Paulus in dem einen Vers sagt, dann ist die Hölle los. Aber auch viele Widersacher sind da. Man möchte sich freuen, jetzt ist endlich in Ephesus was geschehen. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und der Paulus sagt, binde den Helm fester. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann zittert. Ist Ihnen das noch bewusst? Wenn große Zeiten sind, wenn Menschen sich scharen ums Wort Gottes, dann binde den Helm fester. Dann stehen die Widersacher vor der Tür. Es geht gar nicht um Menschen. Und ich habe jetzt keine Menschen im Auge. Übrigens, wir haben in unserer Gemeinde nicht eine Auseinandersetzung, nicht einen Kampf. Darum darf ich es Ihnen heute sagen, dass Widersacher zwangsläufig kommen, wo Türen aufgehen. Und die werden nicht ruhen, bis sie mit ihrem ganzen Vermögen alles zerschlagen, was sie können. Paulus hat ja dann bei dem Abschied mit den Ältesten von Ephesus in Milet, wo er sich noch einmal traf, das genau noch einmal angesprochen. Er sagt, ich habe mit Tränen euch vermahnt. Und wisst ihr, wo das kommt? Aus der Mitte von euch heraus. Ihr werdet euch zerstreiten innerhalb der Gemeinde. Genau wo Erweckungen sind, wird unter Christen und in der Gemeinde das Zerbrechen geschehen. Wir wollen uns drauf rüsten und wissen, was wir tun. Wir haben ja uns vorgenommen, dass wir mehr auf der Königstraße evangelisieren, dass wir mehr Besuche machen wollen. Wissen Sie, was Sie da mittragen? Dass wir in schwere Auseinandersetzungen gleichzeitig hineingehen. Und die, die aus anderen Gruppen kommen und die in anderen Diensten stehen, die sollen wissen, auf was sie sich eingelassen haben. Denken Sie nur mit Zittern an die große Frucht, die Gott wirkt. Zur gleichen Zeit ist der Widersacher da, keine Menschen. 1. Petrusbrief heißt es, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Keiner von uns ist gefeit, dass er plötzlich gefällt wird in diesem Kampf. Und es ist schon oft geschehen, dass die treuesten Mitarbeiter und die besten Kämpfer dann plötzlich mitten in Zeiten des großen Aufbruchs selber gefällt wurden durch persönliche Sünde und Unreinheit. Dass sie unbrauchbar wurden für den Dienst Gottes, dass in der Gemeinde Zank um Nichtigkeiten entstand und was alles geschehen mag. Bei Jesus nicht anders gewesen. Als Jesus in Lukas 10 seine 70 Boten ausgesandt hatte, kamen sie überwältigt zurück und sagten, Jesus, das war groß. Wir kamen hinaus und predigten. Menschen kamen zum Glauben. Aber nicht nur das, sondern sie waren ja auch ausgesandt, nicht nur zu reden, nicht nur zu heilen, sondern auch den Dämonen zu gebieten. Das heißt doch, süchtige Menschen frei zu machen von den Abhängigkeiten. Den bösen Geistern zu gebieten, dass plötzlich eine zerbrochene Ehe wieder heil wird. Dass plötzlich das geschehen kann, wo Unfrieden herrscht, dass der Friede kommt, dass Menschen neu werden. Und dann sagt Jesus sofort im Anschluss, ja, ich sah den Teufel herunterfallen vom Himmel wie einen Blitz. Zur gleichen Zeit, als Gott Frucht wirkte. In dem Augenblick war Großalarm der Hölle. Und dann sagt ihnen Jesus, freut euch nicht, dass euch die Teufel untertan sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wir könnten keinen Evangelisationsdienst tun, wenn wir nicht wüssten, er hält mich und ich kann nicht untergehen. Ich bin bewahrt durch die Kraft Jesu. Es geht durch viel Schwäche hindurch, aber die Gemeinde Jesu kann nicht überwältigt werden, auch nicht von den Pforten der Hölle. Und darum wollen wir uns zum Evangelisationsdienst rüsten im missionarischen Jahr. Wir wollen wissen, um was es geht, um das Zeugnis von Jesus und um Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Und dann lassen wir uns nicht erschrecken von Widersachern und von Gegenrede und von Spott und Gelächter. Wir wollen umso kühner mit allem Freimut reden das Wort und Menschen sagen, ja, es geht um eine Entscheidung. Es war Frau Lemmle wichtig, am letzten Sonntag unseren Kindern noch zu sagen, dass die Passionsgeschichte Jesu ihnen noch einmal zu erzählen in vielen Diensten. Wie lange haben wir noch Zeit? So das tun, solange es Tag ist. Amen. Und nun singen wir, Herr, wir stehen Hand in Hand. 473, die Verse 1 bis 4. beten. Herr Jesus Christus, wir bekennen das vor dir, dass wir oft feige zurückweichen und faule Kompromisse eingehen, dass wir uns schämen an dir und deinem Evangelium, dass wir geschwiegen haben vor Freunden und Verwandten und vor Nachbarn und Mitarbeitern in unserem Betrieb oder in unserer Firma. Und wir wollen uns neu von dir in deinen Dienst rufen lassen und dir danken, dass du der Sieger bist und dass du den Zugang zu Menschenherzen hast und dass auch der Höllenmächte vor dir schweigen müssen. Wir wollen dich jetzt bitten für die vielen Menschen, die uns auf unserer Seele liegen, dass du die Tür zum Glauben auftust. Es sind so viele liebe Menschen um uns her, die nicht glauben können. Und du kannst auch zu ihnen kommen, durch unser Zeugnis hindurch. Und wir bitten dich, dass auch in unserer Stadt ein neues Aufhorchen auf dein Wort kommt und geschieht. Segne auch die Großevangelisation, die wir haben, diesen evangelistischen Kongress, der stattfindet. Wir bitten dich um alle Einsätze, um Dienste, um alle Wortverkündigung. Und dann gib du uns Mut und Festigkeit, dass wir nicht zurückweichen, wenn Widerstände auftreten, sondern dass wir feststehen und bekennen, wie du selbst bekannt hast. Auch wenn uns der Hass und der Widerstand trifft, der dich getroffen hat. Wir wollen dich heute auch bitten für Herrn Lemmle und die Tochter Ulrike in ihrer Krankheit. Wir wollen dich für alle Menschen bitten, die in Not sind, die Kranken, für allen Schmerz, den Menschen auch in unserer Mitte tragen. Du weißt, warum du uns reifen lässt unter Schwerem und im Glauben wachsen lässt. Wir wollen dich heute aber auch bitten für unser Volk, unser Land, bei dieser Wahl, gib du uns Männer, die deinen Geboten folgen. Wir möchten dir danken für die Freiheit, die wir haben, für die Möglichkeiten, dein Wort weiterzusagen in Freiheit, unangefochten, bis heute, unverfolgt und unverboten. Wir möchten dich bitten, lass du das auch über dieser Wahl geschehen, dass Menschen berufen werden, die sich von dir und deinem Geiste leiten lassen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied Herr, wir stehen Hand in Hand, 473, die beiden letzten Verse. Wir wissen schon, dass alle unsere Veranstaltungen auf dem Notizenzettel stehen. Das ist dieser gelbe Zettel, der dort ausliegt, zurzeit gelb. Den müssen Sie mitnehmen, damit Sie informiert sind, was sonst noch läuft. in der Gemeinde. Ich möchte Sie immer auch ermutigen, wenn Sie heute zum ersten Mal da sind und ein Gast nur sind, suchen Sie Kontakt mit uns. Wir wollen mehr Kontakt mit Ihnen haben. Darum gebe ich Ihnen am Ausgang auch die Hand. Ich stelle mich absichtlich so hin, dass ich den Fluss an der Türe nicht aufhalte, dass die, wo rausgehen, dann ungehindert rausgehen können. Aber es ist mir wichtig, dass Sie auch hier Anschluss bei uns finden. Ich habe gerade eben noch gehört, dass Fräulein Inge Siegloch unter uns ist, die ausreisen nach dem Besa. Jetzt muss sie geschwind aufstehen. Da ist sie. Doch, noch geschwind stehen bleiben. Das muss man noch ertragen. Sie wird, für wie lange? 3 Jahre werden Sie hinausgehen, als medizinisch-technische Assistentin ans Krankenhaus in Südtansania. Und da wollen wir Sie auch hier im Gottesdienst verabschieden und mit in unsere Fürbitte aufnehmen. Es ist ja immer so, wenn man einen Namen später nennt, dann kann man sich nichts drunter vorstellen. Es ist ein Kreis hier vom Württembergischen Brüderbund, der den Dienst von Fräulein Siegloch unterhält aus Cannstatt. Stimmt's? Aus Cannstatt kommen Sie. Nehmen Sie das mit. Ich habe das vorher nicht gewusst, dass das gerade das Thema des Gottesdienstes wird. Ich glaube, dass Missionare das vor allem anderen brauchen. Ich glaube, dass Sie draußen erleben werden, wie man Schwierigkeiten bekommt, Streitigkeiten um nichtige Dinge, wie man aneinander hochgehen kann und am liebsten abreißen will. Liebe Schwestern und Brüder, im Dienste Jesu ist es manchmal so, dass es vielleicht gar nicht christlich zugeht, weil der Widersacher besonders viel unternimmt, um hier eine Bastion zu zerstören. Wenn in einem Gebiet missioniert wird, wo bis zum Jahre 1957 unter 2 Millionen Menschen keine christliche Gemeinde bestand, und seit dem Jahr 1957, wo die Wiedenester dann begonnen haben, hat es auf einmal jetzt 100 Predigtstätten gegeben und 50 Gemeinden. Was werden dort für Schwierigkeiten zu meistern sein? Ich bitte Sie, dass Sie das im Auge haben und auch denen dort sagen, das Tonband ist unabhängig davon schon unterwegs. Sie werden es drunten wieder hören. Bis in 1,5 Monaten werden Sie es unten wieder haben von unserem Gottesdienst. Unser Opfer heute ist für Fräulein Brinkmann in Thailand bestimmt, für ihren Dienst, den sie dort tut, im Rahmen der Marburger Mission. Wir sind so froh, dass wir einige auch aus unserer Gemeinde haben, die wir nun persönlich kennen und unterstützen im Missionsdienst. Nun wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten. Es sind keine dunklen Wege, die Sie gehen, wohin Sie auch gehen. Und was auch nun vor Ihnen liegt, sind immer Wege unter der segnenden Hand unseres Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.